möchte euch einladen auf eine österliche Lesereise. Die Texte um Ostern, in der Regel Neues Testament, die Evangelien, die davon berichten. Ich möchte mit dieser Lesereise unseren Blick über Ostern ein wenig weiten und sehr unterschiedliche Ebenen benennen. Und ich dachte, dafür reicht eine klassische Predigt nicht. Ich möchte vielmehr Texte der Bibel zu Wort kommen lassen. Sehr unterschiedliche Texte durch die ganze Bibel, es sind insgesamt 9 Stück. Zwischendurch etwas Musik, ein Lied. Und wie Uli schon sagte in der Begrüßung, lasst uns mal drauf ein, auf diese Texte. Lange bevor Jesus lebte, lange bevor Menschen von Auferstehung sprachen, lebte im alten Israel eine Hoffnung, dass Gott den Tod besiegt. Menschen kannten Leid, Verlust, Vergänglichkeit, genauso wie wir. Und doch wagten die frühen Propheten eine ungeheure Verheißung. Gott selbst wird das Leben erneuern, er wird die Tränen abwischen und den Tod überwinden. Und aus dieser Perspektive beginnt Ostern in der Bibel, wenn man so will, nicht am Ostermorgen. Ostern beginnt mit einem Versprechen Gottes, Jesaja. Der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit den erlesensten Weinen. Und jetzt kommt ein sehr bedeutender Satz. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen, und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen, und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn das hat der Herr versprochen. Und an jenem Tage wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Jesaja 25. Ich finde ein erstaunlicher Text im Zusammenhang mit der Auferstehungsbotschaft. Der Prophet Jesaja hat damals in eine Welt voller Gewalt hineingesprochen, Verlust und politischer Katastrophen, ähnlich wie wir sie heute erleben. Und gerade dort hinein wagt er eine ungeheure Verheißung. Nicht der Mensch überwindet durch irgendeine Leistung das Leid und den Tod. Gott wird es selber tun. Und der Tod erscheint hier in diesem Text nicht als ein individuelles Problem, sondern als Macht, die über der ganzen Menschheit liegt. Und diese Decke wird weggenommen für alle Nationen an diesem Tag. Also, Gottes Antwort besteht nicht in Trost, sondern in dem Festmahl eines Lebens. Und Gott beseitigt die Trennung zwischen sich und allen Menschen, so der Text. Und deshalb beginnt Ostern lange vor dem leeren Grab, nämlich mit Gottes eigener Verheißung. Und wenn man dann in der Geschichte der Bibel weiterliest, fangen Menschen an zu singen. Die Hoffnung bleibt nicht Theorie. Menschen beginnen zu singen, weil sie erfahren haben, Gott handelt tatsächlich in der Geschichte. Und uns wurden, Gott sei Dank, 150 Lieder übertragen. Die Psalmen, eigentlich Lieder zu der damaligen Zeit. Die Melodie ist verloren gegangen, aber wir haben diese Texte. Und Psalm 118 beschreibt das. Der Herr hat mir Kraft gegeben und mich gerettet. Nun kann ich wieder fröhlich singen. Hört die Freudenrufe und Siegeslieder in den Zelten der Menschen, die für Gott leben, sie singen. Der Herr vollbringt gewaltige Taten. Er hat die Hand erhoben zum Zeichen des Sieges. Ja, mit seiner Kraft vollbringt er Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Er hat mich hart bestraft, doch er ließ nicht zu, dass ich umkam. Ich rufe, öffnet mir die Tore des Tempels, ich will durch sie hineinziehen und dem Herrn danken. Und von einem Priester drinnen kommt die Antwort: Hier ist das Tor zur Wohnung des Herrn. Wer Gott die Treue hält, der darf hereinkommen. Ich danke dir, Herr, denn du hast mich erhört, du hast mich gerettet. Wow, dieser Psalm ist ein Dankeslied eines Menschen, der erfahren hat, mein Leben stand vor dem Abgrund und doch hat mich Gott gerettet. Und der Beter erkennt im Rückblick, was wie Niederlage aussah, war nicht das Ende. Gottes Treue war längst am Werk, auch dort, wo es zunächst im Verborgenen blieb. Und dann steht hier der Stein, Vers 22, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was für ein Bild. Eine plötzliche Wendung, eine neue Erkenntnis. Gott war gerade in dem gegenwärtig, was Menschen verworfen haben. Geschichte wird hier nicht gegen Gott erzählt, sondern von Gott her verstanden. Wo Menschen scheitern sehen, eröffnet Gott eine neue Perspektive. Wo etwas ausgeschlossen wird, kann Gott wieder einen neuen Anfang machen. Ostern bedeutet deshalb, im Licht Gottes wird selbst das Verworfene wieder wichtig und kostbar. Wenn man dann die Texte des Alten Testamentes weiterliest, dann wird deutlich, doch der Weg Gottes zum Leben führt erstmal durch das Leid. Schon die Propheten ahnen, Erlösung geschieht nicht ohne Hingabe. Der leidende Gottesknecht, Jesaja 53, fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch freiwillig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer. Er ist aus Angst und Gericht hinweggekommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schlachtopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und der Herr hat einen Plan, durch ihn wird es gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird sich er sich die Beute teilen. So wird er belohnt. weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Auch das ist eigentlich ein Lied. Der Gottesknecht, der leidet hier nicht zufällig. Sein Leiden wird stellvertretend beschrieben. Er trägt etwas, was andere nicht tragen können. Jesaja 53. Entscheidend ist, Gott steht hier nicht außerhalb des Leidens. Er begegnet der Gewalt der Welt nicht mit Gegengewalt, sondern nimmt diese Schuld auf sich. Und dieser prophetische Text beschreibt das Leiden eines Gerechten auf eine Art und Weise, die erst die Christen im Licht von Ostern neu entdeckt haben. Sie erkannten darin Worte, die ihnen halfen, das Leiden Jesu zu deuten. Menschen in der jüdischen Religion verstehen diesen Text nicht auf Jesus hin. Sie verstehen in diesem Text eher das Schicksal des Volkes Israel. Aber die Christen, die ersten Christen, haben diesen alten Text auf einmal neu verstanden, christologisch gedeutet. Sie erkannten darin Worte, die ihnen halfen, das Leiden zu deuten. Erst von Oster verstehen sie, das Kreuz war kein Scheitern, sondern der Weg, auf dem Gott die zerstörerische Macht der Sünde entwaffnet. Auferstehung ohne Kreuz wäre Triumph. Auferstehung nach dem Kreuz ist Erlösung. Ja, das Kreuz schien das Ende der Hoffnung zu sein, so wie sie die alten Texte beschreiben, zumindest für die Jünger damals. Und dort genau beginnt die Ostergeschichte. Früh an einem Morgen, als die Sonne gerade aufgeht, auf einem Friedhof. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesu zu salben. Und früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer wegwälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken. Aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu den Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen eilig davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die von 7 Dämonen befreit wurde. Und sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Das ist der älteste Osterbericht, Markus-Evangelium, das kürzeste Evangelium mit 16 Kapiteln, der ursprüngliche Text, zuerst geschrieben. Und wie endet er? In Kapitel 16 mit Unglauben. Das ist kurz nach Karfreitag und Ostern doch ein komisches Ding. Die Weltgesetze geraten außer Fugen, eine Finsternis kommt über das Land, der Vorhang im Tempel zerreißt, ein schwerer Stein wird von einem Grab weggewälzt, ein Jüngling im weißen Gewand spricht vom offenen Grab und Auferstehung, und das Resultat bei den Jüngern ist Unglauben. Ich halte das für theologisch bedeutsam. Der Glaube entsteht nicht durch Beweise. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch im Jahre 2026 immer wieder sagen. Uli, du hast es betont. Wir glauben daran. Und wir können es nicht beweisen. Der Glaube entsteht nicht aus Beweisen, sondern aus einem Ruf. Und diese Frauen stehen an einer Grenze zwischen alter und neuer Wirklichkeit. Alles Vertraute ist verschwunden. Gott hat gehandelt. Aber noch versteht niemand. Ostern beginnt daher nicht mit einer Gewissheit in der Bibel, sondern mit Erschütterung. Und der Glaube entsteht dort, wo Menschen sich von Gottes Zukunft in Bewegung setzen lassen. Das leere Grab allein beantwortet anscheinend noch nicht alle Fragen. Der Glaube wächst auf dem Weg, im Suchen, im Gespräch. Wir begleiten diese 2 Jünger, die auf dem Weg aufs Land waren, Lukas 24. Am selben Tag gingen 2 Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Und während sie sich so unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Erkenntnissen und Ereignissen der letzten Tage weiß. Jesus war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das sehen an seinen mächtigen Worten und Taten. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann an das Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und seitdem sind schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch diese Frauen sehr beunruhigt. Schon von Sonnenaufgang waren sie am Grab, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück, erzählten, ihnen sei ein Engel erschienen und sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Er war tatsächlich alles so, wie die Frauen es berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Und darauf sagte Jesus zu ihnen, ach, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch so schwer, alles zu glauben, was die Propheten in den alten Schriften gesagt haben? Und dann erklärte er ihnen, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber die Jünger drängten ihn. Bleib über Nacht bei uns, es ist spät und es ist schon dunkel. Und so ging er mit ihnen in das Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift erklärte? Die Emmaus-Geschichte, meine ich, beschreibt den Weg eines jeden Glaubens. Die Jünger gehen weg von Jerusalem, weg von einer zerbrochenen Hoffnung. Der Auferstandene kommt zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Erst als Jesus die Schrift auslegt, beginnen sie zu verstehen. Gott war auch im Leiden gegenwärtig. Und die eigentliche Erkenntnis dieser Jünger geschieht beim Brechen des Brotes. Also nicht durch Sehen, sondern durch Beziehung. Und diese grundlegende geistliche Wahrheit in Lukas 24 ist so bedeutend, dass der eigentliche Osterglaube nicht durch Lesen besteht, nicht durch Wissen besteht, nicht durch Erkenntnis besteht, sondern durch Begegnung. Auferstehung bedeutet hier, Christus ist nicht nur lebendig, er begleitet unerkannt unseren Weg und öffnet neue Deutungen unseres Lebens. Und dann passiert es. Aus einzelnen Begegnungen, die die Texte beschreiben, wird auf einmal ein Bekenntnis der Kirche. Was einige erfahren haben, wird zur Grundlage des Glaubens aller. 40 Jahre später, Paulus, 1. Korintherbrief. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in den Heiligen Schriften. Er wurde begraben und am 3. Tag vom Tod auferweckt, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen, aus dem Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind schon verstorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hätte. Das ist ein starkes Zeugnis der Wahrhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit dieser Texte, der Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Paulus zitiert hier nicht irgendein Glaubensbekenntnis. Das ist ja ein Text, der 20 Jahre später entstand. Der Glaube der Kirche beginnt nicht mit einer Idee, sondern mit einem Ereignis. Christus ist gestorben, begraben, auferweckt und er ist den Leuten erschienen, auffällig. die große Aufzählung der Zeugen. Also, Auferstehung ist kein einzelnes Erlebnis für Einzelne, sondern eine gemeinschaftlich bezeugte Wirklichkeit. Und der christliche Glaube steht und fällt mit diesem Satz: Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, und hier beginnt das, was wir neue Schöpfung nennen. Das ist die Liebe des Retters. Ja, das war damals genau die Frage der jungen christlichen Bewegung, die entstanden ist. Der Unglaube, von dem das Markus-Evangelium beschreibt, dann Paulus, der sich alle Mühe gibt, die Zeugen aufzuführen. Und die Frage der ersten Generation der Christen war: Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was bedeutet es, Auferstehung? Und so kommen wir zu einem anderen Brief im Neuen Testament, dem Kolosserbrief, 75 Jahre nach Christus vermutlich entstanden, ob Paulus ihn geschrieben hat. Auf jeden Fall eine sehr stark entwickelte Christologie als der kosmische Herr, der Weltenrichter, der auf dem Thron sitzt. Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben erweckt, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Nun muss man wissen, 75 nach Christus, die Christenverfolgung begann, der Tempel war zerstört, die Unsicherheit kam, die größte politische Macht, das Römische Reich, mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Macht, mit diesem Prunk. All die Bilder, auch in der Offenbarung, die jetzt beschrieben werden, zeigen Gott als den Richter, Gott als den Herrscher, Jesus auf dem Thron. Und hier verschiebt sich die Perspektive. Da ist nicht mehr die Frage, ist Christus auferstanden? Diese Frage ist beantwortet, sondern die Frage, was bedeutet das für mich? Ihr seid mit Christus auferweckt, Kolosserbrief. Das steht im Perfekt. Das heißt, es ist bereits geschehen. Das klingt fast wie abstrakt, wie eine theologische Wahrheit. Doch diese neue Wirklichkeit beginnt nicht mit Stärke und Gewissheit, sie beginnt bei Menschen, die Angst haben. Die ersten Jünger wussten noch nicht, wie Auferstehung aussieht. Sie hatten keine fertige Theologie. Sie hatten nur die Erfahrung von Verlust, Schuld und Verunsicherung. Und zwischen Karfreitag und Ostern liegt kein triumphaler Glaube, sondern verschlossene Türen. Und der Kolosserbrief beschreibt das Ziel, das große Ziel, das neue Leben mit Christus am Ende. Aber das Johannesevangelium, noch später geschrieben, zeigt uns den Anfang des Weges. Auferstehung geschieht nicht zuerst als Idee, sondern als Begegnung. Was die Briefe später bekennen, wird hier zum ersten Mal erfahren. Menschen werden neu, weil der Auferstandene ihnen Frieden zuspricht. Johannes 20. Als es schließlich Abend geworden war, an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Nachfolger von Jesus die Türen verriegelt hatten in dem Haus, wo sie sich aufhielten, und zwar aus Angst vor den führenden Judäern, da kam auf einmal Jesus zu ihnen. Er stand bei ihnen und sagte: Friede euch. Während er das noch sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Nachfolger von Freude erfasst, weil sie ihn, den Herrn, wirklich und wahrhaftig sehen konnten. Und noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Friede euch. Genauso wie mein Vater mich als Botschafter gesendet hat, so sende ich euch. Und nach diesen Worten blies er sie an, blies er sie an und sagte: Nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Die Jünger sitzen vor verschlossenen Türen, Angst, sie könnten auch drankommen. Und genau dort erscheint der Auferstandene und das erste Wort lautet Friede. Nicht Vorwurf, nicht Forderung. Friede, das ist die erste Gabe der Auferstehung. Und dann sendet Jesus sie wieder und weiter, haucht sie an und das erinnert doch an 1. Mose 1. Gott haucht den Menschen das Leben ein. Ostern ist daher Neuschöpfung. Kirche entsteht dort, wo Menschen den Frieden des Auferstandenen empfangen und weitergeben. Und was mit Angst begann, öffnet jetzt in dem Verlauf der weiteren Geschichte und der Texte des neutestamentlichen Zeugnisses in einer großen Perspektive. Die Offenbarung. 21. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn die erste Erde und der erste Himmel waren vergangen und auch das Meer existierte nicht mehr. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie es aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Und da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron herkam. Sie sagte: Siehe her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne aus ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien, kein Schmerz. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehört hat, ist vergangen. Und da sagte der, der auf dem Thron sitzt: Achte gut darauf. Ich mache alles neu. Und dann sagte er: Schreibe. Diese Aussagen sind zuverlässig und wahrhaftig. Die Bibel endet also nicht im Himmel, sondern auf einer erneuerten, transformierten Erde. Gott kommt zu den Menschen. Und die Auferstehung Jesu ist der Anfang dieser neuen Wirklichkeit. Und was an Ostern an uns Menschen geschieht, wird hier kosmisch vollendet, kein Tod, keine Träne, keine Trennung. Und deshalb ist Ostern mehr als Trost für Einzelne. Es ist Gottes Versprechen an die ganze Schöpfung. Ich mache alles neu. Als Dietrich Bonhoeffer in der Zelle kurz vor seiner Hinrichtung dieses Lied schrieb, was wir gleich singen, bewegte ihn dieser Gedanke zutiefst. Die Gewissheit, dass am Ende es keine Tränen mehr gibt. Von guten Mächten, wunderbar geborgen. Danke.